Campusmarke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung.
Tipps, Infos, Interviews.
Campusmarke, Marke auf den Punkt gebracht.
Hallo und grüß Gott, wir sind's wieder, die zwei von Campusmarke. Und die zwei, das sind einmal der Henrik in München, grüß dich.
Ich grüße dich, euch und alle zusammen, hallo.
Ja, und Günther aus Düsseldorf und bewährtes Team, wie wir das immer machen. Wir starten heute mal mit zwei Themen, die etwas aktuell eigentlich in der Diskussion sind. Es ist ein wirtschaftliches Thema, wo es um Thema Autobranche geht und wie Marken ihre Identität da haben oder halten oder nicht. Und das zweite Thema ist ein politisches Thema, wo es darum geht, Europa, die Marke Europa, gerade so vor den Europawahlen, vielleicht ganz interessant, sich da mal mit zu beschäftigen. Wir haben da noch zwei Punkte, Henrik.
Wir haben neben den zwei inhaltlichen Markenpunkten noch am Ende die Bitte an euch, wir brauchen Feedback von euch. Wir haben da ein paar Fragen, gehen wir nachher drauf ein. Und Günther, wir wollen nochmal auf das Campus Marke Seminar eingehen am 23.10. in München. Ja. Und mit den vier Themen gehen wir heute in den Podcast rein und ich würde vorschlagen, lass uns gleich voll einsteigen in das wirtschaftliche Thema, das du angekündigt hast.
Ja, wobei vielleicht ein Gedanke noch vorab, wenn wir uns mit Wirtschaftlichem beschäftigen oder mit Politischem beschäftigen, hat es nichts damit zu tun, dass wir Wirtschaft erklären wollen oder Politik erklären wollen, sondern wir wollen das draus ziehen, was für uns wichtig ist, was wir lernen können, um Marken zu führen und unsere Marken wieder zu führen. Und da sind interessante Ansätze bei beiden Themen.
Genau, und du sagst es, wir sind ja für die Marke da, wir sind ja die Markenleute, der Markenpodcast, um das Ganze auf den Punkt zu bringen. Und deswegen schauen wir immer so auch rein, was bewegt uns gerade wirtschaftlich, von den Nachrichten, politisch. Aber wir übersetzen euch es dann immer wieder auf die Marke.
Also lass uns mal auf den Markenprüfstand stellen. Wie ist es denn mit Deutschlands Autokonzernen? Riskieren die ihre Identität, wenn die auf dem Genfer Autosalon da Schulter an Schulter stehen, BMW und Mercedes?
Genau. Kurze Vorgeschichte, Günther, damit jeder auch im Boot ist, für die es mitbekommen haben oder auch nicht mitbekommen haben. Was ist passiert? Auf dem Genfer Autosalon neulich haben die großen Konkurrenten Daimler und BMW eine Kooperation ausgerufen im Bereich des autonomen Fahrens und des Carsharings. Und wenn man mal ehrlich bin, das ist ja schon ein Novum für die Konzerne gewesen, dass man jetzt in Teilbereichen da nicht mehr Konkurrent ist, sondern Kooperationspartner.
Jetzt ist es ja so, die sind Kooperationspartner erstmal in technologischen Bereichen oder auch in strukturellen Bereichen. Die Diskussion, die sich da in der Presse auch drüber gegeben hat, verlieren die jetzt ihre Markenidentität? Und dann sind auch offensichtlich ja die Markenverantwortlichen der beiden Konzerne gefragt worden. Hieß es, die gehen so ein bisschen wachsweich mit den Aussagen um und natürlich ist ein Mercedes auch in Zukunft ein Mercedes und ein BMW in Zukunft ein BMW. Aber was das so heißt, wie man damit umgehen muss, das ist eigentlich der Punkt, mit dem wir uns ein bisschen beschäftigen müssen. Auch was ziehen wir da draus?
Und das waren ja schon auch interessante Punkte, vor allem, wie du schon erwähnt hast, dass sich da relativ schnell in dieser Verkündigungsthematik auch die Markenleute gemeldet haben, weil die natürlich auch wissen, es ist bemerkenswert, wenn die beiden größten oder mit den die beiden größten Autokonzerne in Deutschland so einen Schritt aufeinander zugehen. Das ist ja schon, muss man ja schon mal sich auf der Zunge zergehen lassen.
Also die Kernfrage ist natürlich auch für die Zukunft, wie differenzieren die sich? Wenn die Marken eine Berechtigung haben wollen, dann müssen sie sich entsprechend differenzieren. Und dann darf das nicht ein Einheitsbrei sein. Und das ist so der Knackpunkt, denke ich mal, bei der ganzen Frage, was ist so die DNA, die jeder mitbringt.
Ja, und wir können, glaube ich, sicher sein, dass bevor die das verkündet haben und die Kooperation eingegangen sind, sich hunderte Stunden damit beschäftigt haben, was das denn für die Marke für eine Auswirkung hat. Und wir wollen es jetzt mal für euch auf den Punkt bringen, was wir daraus ziehen und wie wir das denn unter Markenaspekten so mit unserer Markenbrille einschätzen.
Ja, also ich denke, man kann das ganz gut mal unterteilen in erstmal drei wesentliche Schritte. Das erste ist, diese Kooperationen auf technischen Plattformen, die gibt es ja schon relativ lange. Das ist ja jetzt nicht was ganz Neues, Henrik. Ob das jetzt innerhalb eines Konzerns wie VW, wo auf verschiedenen Plattformen gearbeitet wird, und da hat selbst der Cayenne und entsprechend das Gegenprodukt, was unter VW läuft, haben eine gleiche Plattform, sehen dann hinterher anders aus, haben sicherlich auch andere Ausstattungen, sprechen eine andere Zielgruppe an. Aber das ist ja nichts Neues. Und wenn man das mal wieder generell sieht, solche technologischen Kooperationen sind ja durchaus sinnvoll. Ich meine, der Automarkt steht vor wirklich großen Umbrüchen. Mhm. Und technologisch, es kommen ganz neue Spieler mit ins Feld.
Elektro, und so. China, ne? Hm.
Ja, klar. Und deswegen ist es vollkommen richtig, dass Konkurrenten durchaus gemeinsam zusammenarbeiten. Und ich persönlich finde sogar, je mehr so eine technische Plattform vielleicht auch gemeinsam ist, desto besser eigentlich für uns.
Ja.
Ne, auch was die Sicherheit betrifft, was die Verlässlichkeit betrifft und so, was technologisch ganz vorne dabei sein betrifft.
Ja, oder denk an irgendwelche Steuerungen, Navigationssysteme, Entertainment-Systeme. Es macht natürlich auch die Welt der Konsumenten einfacher, wenn du jetzt nicht jedes Mal dich neu einlernen musst, weil beim einen ist irgendwie der Knopf rechts und beim anderen ist er links. Also das hat auch durchaus so diese Bequemlichkeits-Convenience-Aspekte, wenn die Automobilos in den Bereichen, die nah am Kunden liegen, zusammenarbeiten.
Ja, ein zweiter Aspekt ist, dass diese gemeinsamen Technologieplattformen eben nicht bedeuten, dass es Ausdifferenzierungen gibt. Weißt du, das Interessante dabei ist ja, dass Marken generell über technologische Details sich nicht positionieren können, weil es immer ganz kurzfristig ist. Das ist eine Technologie, die kann Breakthrough sein weltweit, aber ein paar Monate später ist es schon nicht mehr. Also es ist nie der Positionierungsweg für eine Marke über die Technologie. Die Differenzierung und die Positionierung kommt über, wie differenziere ich Funktionen aus? Wie erlebe ich das? Wie mache ich das erlebbar? Das hat dann auch was mit Design zu tun. Es hat was mit User-Funktionen zu tun, die die Marke dann ausmachen. Und vor allen Dingen mehr und mehr mit Services auch. Ne? Welche Leistungen, Dienstleistungen verbinden sich eigentlich damit? Und das differenziert nachher eine Marke. Insofern gesehen ist es nur gut, wenn technologisch zusammengearbeitet wird, um auch weltweit vielleicht vorne dabei zu sein.
Und zu bleiben.
Genau, und die Pace zu machen. Und auf der anderen Seite aber die eigene Marke entsprechend zu pflegen. Und der dritte Aspekt, den man da berücksichtigen muss, es verändert sich ja viel in diesen Märkten. Also die klassischen Konkurrenzsituationen, BMW gegen Mercedes, gegen Citroën oder wen auch immer oder Ford, das ist eigentlich Old Economy. Sondern wo sich das hin entwickelt, dass vielleicht die klassischen Autohersteller, die ein bestimmtes Know-how haben, was andere so nicht haben, ne? Und eigentlich die sind, die die Pace ja machen können, die müssen sich auseinandersetzen mit Marken wie Google oder mit Tesla oder sonst was. Es entstehen ganz neue Wettbewerbs- und Konkurrenzverhältnisse. Und dagegen diese eigene Markenwelt zu setzen, das ist das Thema. Und nicht, ob die miteinander kooperieren, wenn es um technologische Entwicklung geht oder Carsharing.
Ich glaube auch, dass, du hast es gerade eben genannt, die Googles und Teslas, Apple ist aber auch immer wieder im Gespräch und die ganzen chinesischen neuen aufkommenden Elektrokonkurrenten haben wir noch gar nicht erwähnt.
Ja.
Aber mein Punkt ist, ich glaube, die haben auch gar keine große Wahl mehr, sondern man hat es, glaube ich, bis zum letzten Moment ausgereizt, dass man sagt, nee, wir wollen das nicht, aber jetzt ist der Zeitpunkt richtig, auf Plattformen zu setzen, um überhaupt quasi eine Formation zu bilden gegen die neuen Wettbewerber, um nicht, auch einfach nicht von denen weggeweht zu werden.
Also absolut. Und insofern gesehen, kann es eigentlich nicht früh genug sein, dass die anfangen zusammenzuarbeiten. Ja. Vielleicht hätten sie schon viel früher machen sollen.
Wer weiß, vielleicht kriegen sie auch noch die Kurve im wahrsten Sinne des Wortes. Aber Günther, lass uns doch mal jetzt zu dem Conclusio kommen. Was nehmen wir denn jetzt da mit aus dieser Situation, von dieser Neuigkeit mit über die Kooperation?
Also im Prinzip sind es drei wesentliche Punkte, die man da mitnehmen kann. Das erste ist, was wir, jeder für sich, seine Marke, man muss offen sein, wenn es um Kooperationen geht, die gerade im technologischen Bereich sind, die das Ding weitertreiben, nicht auf seinen eigenen Technologien nur so beharren, sondern in der Zukunft kommt es wirklich darauf an, Wissen zusammenzubringen, um die Pace zu machen in der technologischen Entwicklung. Wie gesagt, keine Marke profiliert sich nachhaltig über einen langen Zeitraum über die Technologie. Denkt an
das
Apple.
Das ist vergänglich, genau.
Da sind immer neue Technologien gekommen, aber teilweise sind die Technologien viel schlechter als andere schon im Markt haben und trotzdem ist die Faszination der Marke. Und das führt zum zweiten Punkt. Starke Marken differenzieren sich eben über starke Welten, nicht über Technologien.
Markenwelten, ne?
Markenwelten. Jede Marke muss ihre Markenwelt besetzen Und der dritte Aspekt ist, man kann daraus ableiten, wie wichtig es ist, dass man kontinuierlich Markenarbeit betreibt, dass es kontinuierlich diese Wünschbarkeit dieser Marke gegeben ist. Da das ganze Gehirnschmalz reinzustecken und auch die Differenzierung zu suchen, das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg.
Ja, und das hat man dann auch in den Veröffentlichungen von Daimler und BMW sehen können. Ist ja auch, wie du sagst, die sagen dann am Ende auch, ein Mercedes wird sich immer noch fahren wie ein Mercedes und ein BMW wird sich immer noch sportlich fahren wie ein BMW. Also die bleiben ihren Markenwelten treu, auch wenn sie vielleicht in Anführungszeichen unter der Haube auf eine ähnliche Plattform, auf eine ähnliche Technologie setzen. Und das ist ja auch, könnt ihr immer unser Credo sagen, kümmert euch um eure Positionierung, wisst, für was ihr steht, damit ihr da auch immer in der Zukunft konkurrenzfähig bleibt.
Ja. Was mich daran immer nur ein bisschen stört an der ganzen Diskussion, die da im Automobilbereich jetzt ist, dass man sagt, ja, und das Design wird sich unterscheiden und das Chassis wird sich unterscheiden. Ja, stimmt. Aber eigentlich muss man das Gehirnschmalz reinlegen und sagen, was sind die Welten, die wir da besetzen? Das ist nicht nur das Design, das ist nicht nur der Klang der Türe, auch, das ist nicht der Klang des Motors oder beim E-Motor ist es nicht mehr der Klang des Motors, ne? Fällt ja ein Differenzierungsmerkmal weg. Was sind das für Differenzierungen? Ne?
Ja, und vor allem, in welchem emotionalen Bereich geht es rein?
Genau, ne? Die Welt, die so eine Marke ausmacht. Und das auszuschmücken, zukunftsorientiert, das, finde ich, ist das Wichtige dabei.
Günther, dann lass uns mal zu einem zweiten Thema kommen. Also wir haben jetzt das wirtschaftliche aktuelle Thema behandelt, wie wir das unter Markengesichtspunkten deuten. Und jetzt gibt es ja noch ein zweites Thema, das ist ein bisschen, geht eher in die politische Richtung, und zwar Europawahl. Du hast schon erwähnt, steht an, am 26.05. ist wieder mal Europawahl. Und ja, ich glaube, wir können schon davon ausgehen, dass unsere Hörer alle zur Wahl gehen. Möchten wir euch
also ermutigen. Davon gehe ich doch aus. Uns hört keiner zu, der nicht zur Europawahl geht.
Ja, genau. Wenn man das Privileg hat, in einem Land zu leben oder in einem Staatenverbund zu leben, wo man wählen kann, finden wir das wichtig, dass man es auch wahrnimmt.
Ja, weißt du, ich habe da so eine persönliche Erfahrung gemacht, wie es dann auch laufen kann, wenn man das nicht so ernst nimmt. Mhm. Ich war nämlich genau an diesem Wahltag, wo es um den Brexit ging, in England.
Ach ja, okay.
Und dann habe ich mir so um 9:30 haben die Wahllokale zugemacht, habe ich dann gesagt, so, jetzt muss ich runter in den Pub. Habe gedacht, da ist die Hölle los wahrscheinlich.
Ja.
Komm in den Pub, ist kein Mensch da. Ich war der Einzige, der da saß.
Ach.
Und als dann so um 22 Uhr Big Ben schlug und die Wahllokale geschlossen und so, hatte ich mein erstes Pint Bier. Ich musste übrigens auch noch im Pub fragen, ob sie denn nicht bitte mal auf BBC umschalten, dass man das Wahlthema kriegt. Und ich habe mir dann 2 Stunden um die Ohren geschlagen, wirklich Mutterseelen alleine, kein Mensch hat sich dafür interessiert. Und ich bin ins Bett gegangen, als es gerade Remain so 1,5% vorne war. Ich habe gesagt, na gut, also bleibt jetzt so.
Also bleiben in der EU war am Anfang.
Als ich nachts um 4 aufgewacht bin, war es umgekippt. Das lief, war knapp 52%. Man kann es nicht glauben. Und das Erwachen am nächsten Tag in England, gerade von der jungen Generation.
Ja,
das haben wir aber so nicht gewollt. Aber sind auch nicht zum Wählen gegangen.
Ja.
Also deswegen, lass uns an die Wahlurnen gehen. Das ist wirklich ein Privileg, dass wir da für Europa was tun können.
Ja, und jetzt lass doch mal unser Privileg nutzen, dass wir mal das Thema Marke Europa unter Markenaspekten uns betrachten können.
Das ist ja das Interessante. Wir wollen ja nicht über die Politik im Prinzip reden. Ich denke mal, man kann an diesem Beispiel Europa, Marke Europa, 4 Aspekte festmachen, die da spannend sind. Das Erste, worüber wir ja immer reden, Henrik, Marken brauchen einen klar definierten inneren Kern.
Das ist bei Ländern oder Verbunden auch nicht anders, ne?
Eigentlich so. Es ist halt nur von den Prozessen her viel schwieriger, ne? Aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Was Europa betrifft, da muss eigentlich Europa klären, ob es denn ein loser Staaten, ein Staatenverbund oder Staatenbündel ist, die eine gemeinsame Währung haben. Ja, eine Möglichkeit. Oder ob Europa ein politisches Friedens- oder Wirtschaftsidee hat und dafür steht. Oder ob Europa die Vereinigten Staaten von Europa sind. Das sind schon mal 3 ganz unterschiedliche Positionierungen. Das ist im Politischen sicherlich schwierig. Und die Diskussionen, die gerade jetzt so laufen oder auch was so passiert, hat meines Erachtens auch was mit so einem Klärungsprozess zu tun. Aber Problem ist natürlich, die Marke Europa müsste definieren, für was sie eigentlich steht. Und dann kommt dazu, dass Marken ja in den Köpfen von Menschen entstehen. Und das ist natürlich genau das Gleiche. Wenn es so ein Gebilde wie Europa betrifft. Und wenn man dann sieht, dass häufig diese schlechten Nachrichten eigentlich dastehen, immer Probleme und wieder Sondertreffen und sonst irgendwas, das ist halt genau das, worüber man sich als Marke nicht profiliert, sondern wo sind die positiven Aspekte, die so eine Marke wie Europa positionieren, und die gibt natürlich.
Die gibt's zuhauf, aber wie du sagst, diese Wünschbarkeit der Marke oder einer Marke allgemein, aber jetzt in unserem Fall am Beispiel Europa, es müsste viel mehr wieder in die Köpfe und in die Diskussionen und vor allem auch in die Medienberichterstattung reinkommen, was uns denn stark macht, was wir denn haben an der Marke Europa, und das wird teilweise so ein bisschen zerrieben, und das finde ich schon auch bedauerlich.
Das ist aber auch Wahrnehmung. Wenn du immer nur über eine Marke Probleme hörst, denk dran, wenn das ist eine Automarke, wenn wir gerade über Auto geredet haben, ist, was kriegst du für ein Bild? Und so ähnlich dann natürlich auch.
Ja.
Ein zweiter Aspekt ist, der man aus Europa wieder ganz gut ableiten kann, was eine Stärke von Europa ist, ist eigentlich dieser vielschichtige Charakter, dass wir so verschiedenste Nationen sind, verschiedene Sprachen. Also Kulturen. Jeder genießt es ja, Kultur, Esskultur, und so weiter. Also selbst wenn du nach Österreich fährst, ne, dann hast halt die Germknödel, die kriegst du hier im Tiefkühlfach auch, aber es ist halt eine andere Welt. Ne? Und so. Und das ist das, was ja eigentlich Europa unheimlich spannend macht.
Ja, diese aalglatte Persönlichkeit soll es ja nicht sein, ne? Sondern durch diese Vielfältigkeit hat man natürlich die verschiedensten Ausprägungen, und das macht auch Europa aus, und diese Stärke mehr zu spielen, fände ich ganz, ganz wichtig, der Ausprägung der Marke, weil viele Marken haben ja Ecken und Kanten, und deswegen werden sie halt sehr geliebt, manchmal auch ein bisschen angezweifelt, aber wer will denn aalglatte Marken haben, und so ist Europa als Marke halt auch nicht aalglatt.
Ja, und das führt zum dritten Punkt eigentlich, was für Marken generell auch gilt. Sie müssen sich differenzieren zur Konkurrenz. Und natürlich hat so Europa ja auch Konkurrenz. Ja, du weißt ja immer dann Asien, China gegen Europa, USA, was immer da jetzt tagespolitisch immer läuft, ob nur welcher Präsident was auch immer von sich gibt, das lassen wir mal dahingestellt. Aber Europa steht natürlich in einer klaren Abgrenzung, das heißt wieder Profilierung, das heißt wieder Positionierung zu USA, zu Japan, zu Australien, dann zu bestimmten Verbünden natürlich auch, ne? BRICS-Staaten und so weiter. Und da ist natürlich ein Wettbewerbsumfeld wie für jede andere Marke auch. Das heißt, Differenzierung ist ein wesentlicher Punkt. Differenzierung setzt aber voraus, dass man eine Positionierung hat. Ne? Deswegen ist das so wichtig. Und ein vierter Punkt ist ein ganz essentieller. Und zwar, das kommt immer so gefühlsbetont daher, man muss eine Marke wirklich lieben. Und unter dem Aspekt fand ich ganz interessant, bei einer der letzten Reden von dem Juncker, wo er sagt, ich liebe Europa. Und diese Liebeserklärung, und Tusk hat es, glaube ich, auch ähnlich formuliert, das ist ein ganz wichtiger Punkt für Marken, dass man sie liebt, dass sie attraktiv sind, dass man sagt, ich mag die einfach auch emotional. Und das ist etwas, was Europa genauso braucht wie jede andere Marke.
Absolut. Und nicht nur quasi die EU-Ratskommissionspräsidenten und die müssen ihre Marke lieben, sondern natürlich auch die Zielgruppen, sprich die EU-Bürger. Da kann man auch wieder einen Transfer machen, die Konsumenten der Marke. Und auch die müssen die Marke lieben, damit sie quasi attraktiv ist und bleibt. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, Günther. Steve Ballmer, ehemaliger CEO von Microsoft, hat ja mal, ich glaube 2012, einen sehr fulminanten Auftritt vor seinen Führungskräften gehabt auf der Bühne, wo er einfach nur angekeucht kam, er war ganz außer Atem, wo er nur vier Worte sagte, die waren I love this company. Und großartiger YouTube-Film, verlinken wir euch. Und da ist halt diese Liebe zur Firma, die Liebe zur Marke ganz, ganz eindeutig rausgekommen. Und um das jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen, Günther, ich glaube, wir müssen die Marke Europa schon noch ein bisschen mehr lieb gewinnen und auch noch viel mehr schätzen, was es denn bedeutet, was wir da haben eigentlich mit unseren ganzen Werten und Kulturen. Und das ist schützenswert.
Ja, und auch bereit sein, das zuzulassen, dass man so eine Marke, auch, dass sie auch was Liebenswertes hat.
Ne? Ja.
Bei allen Konflikten, Unterschiedlichkeiten und so weiter. Was können wir da mitnehmen, Henrik, generell mal für Marken, für Markenführung? Was gibt uns da Europa sozusagen? Also Marken sind ja reine Vorstellungswelten, wenn man so will. Ne? Das, was ich über eine Marke weiß, deswegen ist wichtig, dass nicht nur die negativen Aspekte immer die Oberhand gewinnen. Was ich weiß, welche Empfindungen ich habe, wie meine Einstellung dazu ist, auch welchen Nutzen sie mir bringt. Nur das, was ich da an Vorstellungen habe, ist eigentlich Marke. Das ist bei Europa so, aber das ist bei jeder anderen Marke auch so. Ein zweiter Punkt, der sich daraus eigentlich ableitet, ist, Marken profilieren sich niemals über Probleme, niemals über Negatives. Ne? Also was wir gerade vorher gesagt haben, wenn du permanent nur Negatives hörst über VW, dann hat das auch eine
Rückkehr. Schade, das ist der Marke.
Ja, auch dein eigenes Auto, was du vor der Türe stehen hast, wie liebst du das dann? Also es ist ein ganz wichtiger Punkt, die Wünschbarkeit wird nur über offensive, positive Aspekte einer Marke auch dann Wirklichkeit. Und ein dritter Punkt, eine interessante Marke darf und muss eigentlich nicht ein glatter Charakter sein. Also Europa mit all diesen Ecken und Kanten und Unterschiedlichkeiten und, wow, und die Portugiesen sind ganz anders als die Rumänen und sonst irgendwas. Das ist das, was Europa letztendlich ausmacht. Das gilt aber auch für Marken, dass Marken nicht so aalglatte Gebilde sind, die so durchflutschen. Charakter ist gefragt und Charakter ist wieder ganz viel mit Markenpersönlichkeit zu tun. Und der vierte Aspekt, was wir schon gesagt haben, man muss Marken lieben. Und zwar, das gilt einmal für euch, die ja für die Marken verantwortlich sind. Das ist, wenn Juncker hinstellt, ich liebe die Marke Europa. Das ist ja im Prinzip einer, der die Marke repräsentiert. Es gilt aber auch gleichermaßen, dass man alles dazu tut, als Markenverantwortlicher, dass diese Marken von ihren Zielgruppen geliebt werden können. Und da kann man ganz viel machen, markentechnisch, kommunikationstechnisch, dass eine Marke von der Zielgruppe geliebt wird, begehrenswert ist.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen runterzoomen, jetzt haben wir die Marke Europa behandelt, dann lass uns doch nochmal auf die Marke Deutschland am Ende unserer kleinen politischen Einschätzung von Marken reinzoomen. Haben wir eine Studie gefunden, Institut für Marketing an der Universität in St. Gallen, die wir einfach sehr, sehr spannend fanden, die auch zu dem Thema jetzt gerade noch gepasst hat und die wir auch kurz mit euch teilen wollen.
Ja, also auch da, wenn man versucht, es mal so ein bisschen einzuordnen, erstmal das Image ist ja sehr gut in dieser Studie, was Deutschland betrifft.
Ja.
Jetzt sind wir da vielleicht aus jedem Zweifel raus, weil das ist ja eine Schweizer Studie und wenn schon die Schweizer das den Deutschen bestätigen, dann muss es ja auch was dran sein. Das ist
fast wie ein Ritterschlag, ne?
Ja, ist ja wirklich. Und sag mal, dieses Made in Germany ist nach wie vor ein extrem starkes Element. Häufig bei Markenentwicklungen wird man auch gefragt, ja, wie stark ist denn das noch überhaupt für uns? Ne? Wenn so deutsche Ingenieurskunst und dann haben die Abschalttechnik gemacht und so. Man kann genauso sagen, das ist eine geniale technologische Leistung gewesen, auch wenn es Betrug war, ne? Also ohne Frage. Aber es hat der Marke auch nicht geschadet, Made in Germany. Und die Studie kommt sogar zu dem Ergebnis, dass das ein Preispremium bedingt von 10-20%. Und das ist ja schon ganz, ganz stattlich, wenn man so etwas hat.
Aber ich meine, wofür steht dann auch dann die deutschen Made in Germany? Ist ganz klar, kommt da wahrscheinlich auch selber drauf, aber wir wiederholen es einfach nochmal. Qualität, Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit, Weltoffenheit sind, womit Deutschland punktet. Und weltoffen war ich ein bisschen überrascht, glaube ich auch. Aber vielleicht hat er auch die WM damals, wann war die 2006?
Ist ja schon ein bisschen her, aber wirkt immer noch nach. Ich war so 2006, ne? Das Sommermärchen.
Ja.
Aber solche Ereignisse und was da passiert und dass auch so eine Marke anders eingeordnet wird, sind natürlich ganz wichtig. Man hat da Deutschland sicherlich dann anders wahrgenommen. Vielleicht hat man Deutschland auch anders wahrgenommen bei einer Sache, die hinterher natürlich auch politisch zu Veränderungen geführt hat in Deutschland, als die Grenzen aufgemacht worden sind und Flüchtlinge reingelassen worden sind. Ob das jetzt ob ich es politisch gut finde oder nicht, ich lasse das ganz offen. Aber das war etwas Unerwartetes, wo viele dann gesagt haben, boah, das haben wir nicht erwartet von den Deutschen. Mhm. Auch viele Deutsche gesagt haben, ich bin stolz eigentlich, dass wir so offen sind. Ne?
Dass wir das auch gewuppt
Wie gesagt,
bekommen
haben, keine, haben. Keine politische mhm. Einordnung dessen, aber das sind solche Dinge, die natürlich ein Image von so einer Marke auch prägen und beeinflussen.
Ja, und das führt ja dann am Ende dazu, Günther, dass wir da in diesem Deutschland-Marken-Ranking uns durchaus an prominenten Stellen befinden. Ne? Die Schweizer sind noch kurz vor uns, aber hinter uns kommt dann Japan, USA und ein bisschen weiter hinten Großbritannien, Österreich, Frankreich. Also die Marke Deutschland hat nach wie vor Kraft. Ich glaube bloß auch, dass man sich darum kümmern muss, wie bei jeder Marke, dass man sie immer mit Strahlenkraft behält und aktuell hält.
Muss man immer pflegen. Ne? Und das gilt natürlich für so eine Marke Deutschland ganz genauso. Und auch die Differenzierung zur Konkurrenz, was wir vorher bei Europa schon gesagt haben, ganz wichtiger Punkt. Natürlich gibt es in Europa Unterschiede und Konkurrenz zwischen den einzelnen Marken. Das Spannende ist eben, dass Europa ein Portfolio, wenn man so will, von Marken hat. Und das ist einfach eine unheimliche Stärke. Im Übrigen, wir haben vorher mal gesagt, bei Europa, dass man Europa als ein praktisch ein Gebilde sieht wie in den USA. Ich denke, auch in den USA gibt es große Unterschiede und ich denke, so Vereinigten Staaten von Europa wird es wahrscheinlich eher nicht sein. Die Stärke ist wirklich, dass da einzelne Markencharaktere sind. Ne?
Genau, viele Einzelmarken ergeben eine starke Gesamtmarke, so würde ich das sehen. Ja, Günther, dann lass uns das doch mal als Schlusswort für die beiden Themen Automobil und Europa, beziehungsweise Deutschland als Marke nehmen. Ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen Einblick gewinnen, wie wir auch die aktuellen Themen immer wieder auf unser Thema Marke auf den Punkt bringen. Und das führt uns jetzt noch zu einer kleinen Bitte. Und zwar, wir haben einen kleinen Fragebogen ausgearbeitet, weil wir wünschen uns ein bisschen Feedback von euch. Und welche Themen bewegen euch? Was gibt's für Themen, die ihr vielleicht auch mal behandelt werden haben möchtet, geht dazu bitte auf den Link, den wir in den Shownotes und hier in den Podcast-Notes euch präsentiert haben. Kurze Umfrage, weil wir möchten noch mehr wissen, was euch interessiert, was euch quasi bewegt und dass wir da auch mehr in die Vernetzung reinkommen. Und deswegen wäre unsere Bitte, schenkt uns ein paar Minuten eurer Zeit, dass ihr da uns das Feedback gibt.
Und was auch ganz interessant ist, den einen oder anderen von euch auch wirklich kennenzulernen. Wir reden ja immer in das Indifferente.
Richtig, genau.
Und je mehr wir von euch kennen, desto besser. Und wir sind da auch heiß drauf.
Und da hast du eine tolle Brücke gebaut zum Thema persönlicher Austausch. Wir wollen einfach nochmal drauf verweisen. Wir haben am Mittwoch, den 23.10.2019 in München, unser nächstes Campus-Marke-Seminar. Und wir haben eine eigene Podcast-Folge dazu gemacht über die Inhalte und wie wir da vorgehen und was ihr von mitnehmen könnt und was ihr davon habt. Und wollen wir einfach nochmal darauf aufmerksam machen, wenn ihr A, uns mal persönlich kennenlernen wollt und B, mit eurer Marke dort quasi hinkommt und auch so wissen wollt, wie man da vorgeht, ganz viel Markenwissen mit nach Hause nehmen wollt, dann meldet euch bei uns über das Kontaktforum, über die E-Mail-Adresse, die ihr auf campusmarke.de natürlich findet. info@campusmarke.de ist unsere E-Mail-Adresse, mit der ihr uns immer erreicht. Und ja, Günther, an dieser Stelle soll es, glaube ich, für heute gewesen sein. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören.
Sollen wir denn nochmal einen Ausblick geben?
Das können wir natürlich noch gerne machen. In zwei Wochen sind wir nämlich wieder am Start. Dann gib doch mal noch den Ausblick.
Schon wieder am Start. Ja, also, nee, wir haben da zwei Themen auch wieder, die ganz spannend sind, um Rückschlüsse zu ziehen für unsere gemeinsame Markenarbeit. Wir beschäftigen uns einmal mit dem Markenwirrwarr am Himmel. Das heißt, alle haben ja irgendwie mitgekriegt, es gibt die Lufthansa und dann gab es auch mal die Germanwings und jetzt gibt es die Eurowings und dann gibt es noch viele andere Marken, die da am Himmel sich bewegen. Und das ist ganz spannend, sich damit mal zu beschäftigen und auch wieder zu überlegen, was heißt denn das für uns? Was können wir da draus ziehen? Und Henrik, wir werden uns mit einem schönen bunten Thema beschäftigen, was da auch fast nahtlos sich wieder anschließt an das Markenwirrwarr.
Ja, bunt wird's, wenn wir mal uns anschauen, welche Markenstrahlkraft die Farbe von Corporate Identity, von Corporate Design von verschiedenen Marken haben und was es zu bedeuten hat und zu was es auch führt. Das soll quasi der Interessenshappen für in 2 Wochen sein. Und wir hoffen natürlich, dass ihr uns dann auch wieder gewogen seid. An dieser Stelle sage ich aus München auf Wiedersehen nach Düsseldorf und ja, bis zum nächsten Mal.
Du hast mich jetzt verabschiedet, das finde ich gut. Dann gehe ich jetzt raus. Kante. Macht's gut.
Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Campusmarke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung.
Tipps, Infos, Interviews.
Campusmarke, Marke auf den Punkt gebracht.